Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Wenn wir sprechen, haben wir Angst. Wir haben Angst, dass unsere Worte nicht gehört oder nicht wertgeschätzt werden. Aber wenn wir schweigen, haben wir immer noch Angst. Dann ist es besser zu sprechen. Ein Zitat von Audre Lorde, 1934 bis 1992, US-amerikanische Schriftstellerin und Kämpferin für die Rechte von Frauen, von Lesben, von Schwarzen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Und du weißt, dass Audre Lorde die Vorzeigepoetin ist, der LGBTQA+1.
Also ja, und das wertet aber Audre Lorde nicht ab in ihrem Werk und in ihrer Bedeutung. Verdammte Axt. Das ist eine lesenswerte Schriftstellerin, die Gedichte geschrieben hat ab den 1960er Jahren. Ehrlich gesagt, ich kenne sie insbesondere über ihr Buch, über ihre Brustkrebserkrankung. Und ich kenne sie über die Schiene, weil sie tatsächlich mehrere Jahre auch in Berlin gelebt hat, über die Schiene, dass sie die afrodeutsche Community sehr stark mitbegleitet hat in Deutschland und auch mit aufgebaut hat. Eine Geschichte, die viel zu unbekannt ist bis heute. Ne? Also die Geschichte der Menschen, die aus ehemals deutschen Kolonien Ende des 19. Jahrhunderts und zum Teil des beginnenden 20. Jahrhunderts nach Deutschland kamen, weil sie die deutsche Staatsangehörigkeit hatten und hier gelebt haben. Ne? Also da gibt es unglaublich spannende Geschichten. Ich verweise sehr gerne auf die Biografie eines langjährigen persönlichen Freundes, tatsächlich unserer Familie, Theodor Michael, der ist so Jahrgang 1925, der in Berlin geboren, Afrodeutscher, Nazi-Deutschland überstanden hat, weil er Statist war beim deutschen Film, weil die damals gerne da ihre Heldengeschichten verfilmt haben und dafür schwarze Sklavenstatisten brauchten. Ne? Dadurch hat er überlebt und der seine sehr spannende Geschichte dann aufgeschrieben hat. Deutsch sein und schwarz dazu hieß seine Biografie. Also das im Kontext Audre Lorde, von daher war es mir ein wichtiges Anliegen, mal Audre Lorde zu zitieren, die übrigens seit 2024 auch eine Straße bekommen hat in Berlin. Auch eine Geschichte des Desasters, ehrlich gesagt. Also das so zum Hintergrund, Audre Lorde.
Wie, kannst du noch was sagen zur Geschichte des Desasters wegen der Straße von Audre Lorde? Weil ich wollte noch schnell wegen dem Zitat einen Satz.
Gerne.
Das zeigt, dass auch die Richtigen, wenn sie von Falschen missbraucht werden, deren richtige Poesie sich nicht einfach in nichts auflöst.
Also,
weil ich ja gerade sofort reagiert habe, Audre Lorde wird von den neuen totalitären, islamofreundlichen Queer for Hamas-Aktivisten gerne missbraucht.
Und Audre Lorde würde sich im Grab umdrehen. Immer begann mit I'm a black lesbian feminist mother poet warrior. Das ist Audre Lorde. Die Geschichte der Straße ist so ein bisschen ein Verwaltungsdesaster, ehrlich gesagt. Und natürlich vor dem Hintergrund zu sehen, dass Berlin unbedingt auch etwas für die von dir angesprochene Community tun wollte. Ne? Schon 2019 hat Kreuzberg-Friedrichshain, welcher Bezirk auch sonst, beschlossen, eine Straße nach Audre Lorde zu benennen. Ich persönlich finde es nicht ganz so, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch immer finde, Straßennamen sollten aussprechbar sein und Menschen sollten wissen, wie ihre Straße sich ausspricht. Und Audre Lordes Namen, also ich schließe hier von mir auf andere, auch ich wusste tatsächlich länger nicht, dass man Lorde sagt und nicht Lordie. Ne? Und auch ihr Vorname wird ja ein bisschen anders geschrieben. Also ich finde es für eine Straße ein bisschen schwierig. hätte es auch andere Formen der Erinnerung gegeben. Mhm. Ne? Also,
aber eben, das ist ein Sozialisationseffekt. Aber das bringt mich...
Einmal erzählen. Aber sie hat eben diesen Berlin-Bezug, weil sie in den 90er Jahren mehrere Jahre in Berlin gelebt hat und auch eine Gastprofessur hatte in Berlin. Und jetzt, was ist passiert bei dieser Straße? Der Bezirk, weil da eben nicht viel neu gebaut werden kann, ne? Der Bezirk ist dicht besiedelt, wurde beschlossen, eine Straße zu halbieren, eine bestehende Straße und einen Teil neu zu benennen. Und so wurde die Manteuffelstraße beschlossen, umzubenennen. Und dann dauerte das 5 Jahre, bis es umgesetzt wurde. Und dann hat der Bezirk vergessen, du wirst laut lachen, du wirst brüllen vor Lachen, der Bezirk hat vergessen, die Anwohner zu informieren, als es dann wirklich umbenannt wurde. Wahnsinn. Dann hat der Bezirk vergessen, Straßenschilder zu besorgen. Das heißt, die Straße hieß anders, die Bewohner wussten es nicht, es gab auch keine Straßenschilder.
Also unglaublich.
Aber die Ämter wurden schon mal informiert, ne? Das heißt, Post kam nicht an. Dann.
Das ist eine klassische Berlin-Geschichte. Das zeigt genau, dass linke Städte einfach nicht regiert werden können wegen totalitärer Inkompetenz, weil Ideologen und Ideologinnen gewählt werden, die nichts können, außer irgendwie klug daher quasseln und dann eben solche Dinge organisieren. Das ist eine unglaubliche
Geschichte. Es geht noch weiter, dann wurden die Hausnummern geändert. Ohne die Anwohner zu ihnen Bescheid zu sagen. Das heißt, die Anwohner hatten de facto während 2 Monate im letzten Jahr 3 Adressen. Einmal die alte, dann inoffiziell die neue mit der alten Hausnummer und dann die neue mit der neuen Hausnummer. Also ein Riesendesaster.
Also Berlin. Deshalb möchte ich gerne einen Gegenentwurf bringen zu Berlin, nämlich Hannover. Ich war 2 Tage in Hannover Anfang Mai bei der großen Louise F. Push und ihrer Ehefrau Joy Hornsley. Also es war absolut die besten 2 Tage meines neueren Lebens hier in Deutschland, muss ich sagen. Ich war entzückt von Hannover, dass ich kennengelernt
habe. Besser als unsere Party in München im letzten
Jahr. Ja, absolut. Oh
la la, okay.
Die ich dank Louise F. Push kennenlernen durfte, diese Stadt, von der alle sagen, sie sei die hässlichste Stadt Deutschlands, was überhaupt nicht zutrifft.
Überhaupt nicht.
Ja, und das hat sich, und es gibt ganz tolle Restaurants, die Menschen sind sehr aufgeschlossen. Wir hatten, also ich bin am Montag angekommen und dann Mittwochmorgen wieder losgefahren. Sogar die Deutsche Bahn hat mitgespielt und wir waren in Konzerten, Ausstellungen. Ich habe eine Walking Tour in Hannover gemacht und eben 2 Tage lang dann mit Louise F. Push eine Gesprächsreihe begonnen. Ich werde sie gerne dann weiterführen. Ich möchte das wunderbare Ehepaar auch in Boston besuchen. Wow. Und ich habe jetzt den ersten Teil dieses Gespräches auf Art is a Piece of Cake aufgeschaltet. Und ich muss sagen, der erste Teil ist wunderbar. Wieso ist, ich finde mich immer besser über Zoom oder jetzt über Podcast mit Mikrofon, da bin ich irgendwie konzentrierter im Fragen und im Sprechen. Wenn ich zusammen mit den Heldinnen, die ich ja kenne, wie die Rohnerin und die Louise F. Push im selben Raum sitze, dann bin ich so empathisch und dann es gibt dann so eine Einheit. Ich habe gemerkt, das ist ein Unterschied, wie Frau Gespräche macht. Auf jeden Fall war es wirklich eine außerordentlich wichtige Begegnung für mich. Es waren ganz wichtige, inspirierende Gespräche und ich bin sehr glücklich, dass ich auch dank der Podcastin den Kontakt wieder zu Louise F. Push gefunden habe, weil in den 80er Jahren war sie mir ja zu radikal im Sinne von, also zu wenig, sie hat natürlich einfach einen anderen Habitus als ich, auch weil sie eine andere Generation ist. Und ich so als wirklich unglaublich unabhängige Denkerin dann so die Also diese Feministinnen, die dann alles besser wissen und rumschreien, immer wieder mit Skepsis beobachtet hat, was aber nichts mit Louise F. Push zu tun hat, sondern mit den Zirkeln der 80er Jahre.
Muss ich einmal fragen, gehörtest du jetzt zum Zirkel der Frauen, die immer rumgeschrien hat, oder gehörte Louise F. Push zu dem
Nein,
Zirkel der Frauen, die rumgeschrien
hat? Nein, weder noch, sondern es gab auch in den 80er Jahren die jetzt in der LGBTQ Plus Bewegung sind, diese völlig durchgeknallten, doofen Frauen, die waren schon damals doof, in den 80er und 90er Jahren, das ändert sich nicht, die sind immer noch doof. Und es gibt so, ich bin einfach gegen totalitäre Groupthink, also Gruppendenken. Das ist das, was mir damals aufgefallen ist. Da fühlte ich mich einfach nicht wohl. Ich fühle mich nie wohl in Massen, die wirklich. Das ist einfach etwas, ich fühle mich nie wohl in Massen, wo nicht die Freiheit zelebriert wird, sondern eher das Korsett. Ich wollte das aber überhaupt nicht, ich wollte das eigentlich überhaupt nicht sagen, weil das Gegenteil war der Fall im Gespräch mit Louise F. Push und ich finde das jetzt ganz blöd, dass ich das rein, dass ich das reingebracht habe, weil genau um das ging es nicht. Es geht tatsächlich darum, in den Gesprächen zu sehen, wie sich hochbegabte Frauen in ihren Biografien, obwohl sie unterschiedliche Generationen haben, immer wieder darin treffen, dass die Mechanismen der jungen Frauen und der alten Männer sich gut treffen im Verhindern von wirklich außerordentlichen Persönlichkeiten. Und das finde ich spannend. Ich hoffe, das ist im Gespräch auch rübergekommen.
Ich freue mich total und bin sehr neugierig, werde mir euer Gespräch und die Gespräche, die ihr noch freischalten werdet, super gerne anhören. Obwohl ich ja keine Podcasts höre oder nur sehr wenig Podcasts höre. So ist das, aber ich freue mich. Ich würde dich bitten, weil du jetzt Art is a Piece of Cake genannt hast, das ist ja ein Podcast, den du schon seit ein paar Jahren auch machst, wenn du einmal vielleicht erzählst, was ist das für ein Podcast und warum heißt der eigentlich Art is a Piece of Cake?
Art is a Piece of Cake habe ich gegründet mit Raimund Deininger, meinem wunderbaren, geliebten, heißgeliebten und leider auch sehr kranken Freund Raimund Deininger. Er ist Kunsthändler, er ist Kunstexperte und wir haben 2021 in Wien eben diesen Podcast gegründet. Ich habe ja auch mehrmals darüber erzählt. Wir hatten am Anfang auch noch The Women's Auctions, also in der Corona-Zeit. Also Frauen, also Auktionen von Künstlerinnen. Ich habe dank Raimund Deininger und diesem Podcast, den ich eben einrichte und jetzt mehr oder weniger allein führe, ganz, ganz tolle Menschen aus allen Schichten, aus allen Ländern, in allen Sprachen kennengelernt und werde noch mehr kennengelernt und begebe mich eben in diesem Podcast wirklich auf die Suche nach Kunst, Kultur, um den KünstlerInnen-Diskurs ganz anders zu führen und zu inspirieren, als er quasi im Mainstream verhandelt wird, wie ganz aktuell in den Wiener Festwochen von revolutionären Arztsohn, der in Pose und Hamas-Verehrung mit Millionenbudget von österreichischen Steuerzahlern, also von Wiener Steuerzahlern, eine Kunstperformance hinlegen kann, die eigentlich die westliche Demokratie zerstören sollen. Also das ist das implizite Ziel, dem dann alle frenetisch klatschend beihören. Und da ist mein Art is a Piece of Cake ein Dokument, ein Monument für die nächsten 100 Jahre, das dann auch so zitiert wird und verehrt wird als unabhängiger Podcast einer unabhängigen Denkerin mit den Mitteln auch des Auktionshauses Artcare. Aber mittlerweile trage ich alles selber. Einer unabhängigen Denkerin, eben das, auch das, was wir mit der Louise F. Push besprochen haben, dass die wirklichen, also die Paradigmawechslerinnen nicht zur Sprache kommen und das ist sicher wird sicher für die Ewigkeit bleiben.
Sag mal, die Wiener Festwochen, die sind gerade zu Ende oder laufen gerade
noch?
Die laufen
viel zu lang.
Ich hab ein ganz bemerkenswertes Video gesehen, und zwar der Rede von Ulf Poschardt, die er gehalten hat und wo er sehr klar Stellung bezogen hat zu dem Antisemitismus im Kontext von Milo Rau, den Namen kann man ja nennen, der wird auch
direkt
angesprochen, ist da auch im Publikum, als Ulf Poschardt seine Rede hält. Und ich finde das ganz, also es hat mich richtig auch erstaunt, ne, um mich auch selber zu reflektieren, weißt du, in den letzten Jahren, insbesondere auch seit dem unfassbaren Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, haben sich Menschen in einer Klarheit positioniert für Demokratie, für die Demokratie in Israel, für das Verteidigungsrecht von Israel und benannt die Frauenverachtung der Hamas, ne, und die Vergewaltigung und die Morde, von denen ich es vorher nicht gedacht hätte. Ne? Ja. Und da gehört, ich gebe es zu, da gehört auch Ulf Poschardt, der inzwischen Herausgeber der Welt ist, lange da auch Chefredakteur, dazu. Und ich fand seine Rede wahnsinnig gut, ne? Und klar. Und es braucht es echt mehr.
Da, ja, umso besser war die Rede, wie unterirdisch, grausam, schlecht, menschenverachtend, demokratieverachtend, frauenverachtend die Rede von Milo Rau war, die wir übrigens alle online hören können. Also wir können die Prozesse, ich finde ja die Idee der Prozesse sehr klug von Milo Rau. Ich wurde auch anfangs der 10er Jahre eingeladen bei Milo Rau bei einem Prozess gegen die Weltwoche. Mhm. Und erstaunlicherweise hat das Schicksal zugeschlagen, das macht es ganz selten. Ich bin nämlich wirklich todkrank am Tag, als ich auftreten wollte, mit auf der Seite der Anklage gegen die Weltwoche.
Also Anklage vor Gericht?
Ja, Prozess? Vor Gericht, das war Prozess gegen die Weltwoche. Er war dann nicht gut gemacht, aber wenn ich aufgetreten wäre, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Aber ich konnte tatsächlich nicht, wie es mir eben noch nie passiert ist, ich bin aufgewacht und war todkrank. Also ich konnte mich nicht mehr auf zwei Beinen heben. Ich will jetzt nicht erwähnen, was ich hatte, aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Das ist mir übrigens zum zweiten Mal in meinem Leben passiert, gerade vor zwei Wochen nach meinem Auftritt im Servus TV zum Thema Israel. Mhm. Ich bin im Servus TV im Talk im Hangar 7 aufgetreten mit Kai Dickmann von Bild, also ehemal Bild, Chefredaktor auf meiner Seite, auch nicht ein ganz üblicher Freund für mich. Und gegen einen palästinensischen Botschafter, von dem man nicht wusste, welches Land er eigentlich vertritt. Weil es ja das nicht gibt, oder? Aber das war auch ein Teil der Sendung. Und gegen einen Bündnis Sarah Wagenknecht, Intellektuellen, der eine Kälte während der Sendung zu Tage bewies, der mich wirklich an die totalitärsten Ekelfiguren erinnerte, der Sowjetunion, der Säuberungsanstalten oder auch der Nationalsozialisten. Es ist eine sehr spannende Sendung gewesen. Es ist für mich eine der frustrierendsten Sendungen überhaupt gewesen, weil diese Wucht von Lüge, Propaganda und politischer Agitation, vor allem auch gegen meine Person, also der BSW-Intellektuelle hat mich mit jedem Satz lächerlich gemacht, also hat mich so als hysterische, dummes, blödes Keifer-Vibe abgetan, was glücklicherweise das Publikum überhaupt nicht so wahrgenommen hat. Ich sah extrem schön aus und war sehr ruhig. Es war eine der schlimmsten Sendungen, weil ich überhaupt meinen Punkt nicht rüberbringen konnte, wie jetzt auch. Und deshalb ein Satz zu der Sendung, den ich unbedingt hätte bringen wollen, und ich wurde totgeredet und wurde dann auch entsprechend todkrank. Zur Erinnerung, ein muslimisches Mädchen in Israel kann bis zur Richterin im höchsten Gericht Israels, den amtierenden Präsidenten Israels, absetzen. Also sie kann helfen, dass sie den amtierenden Präsidenten in Israel absetzen könnte. Ein muslimisches Mädchen, das in Israel geboren wird. Ein muslimisches Mädchen, das in Gaza, in Kabul oder in Teheran geboren wird, wird vergewaltigt, mit Säure übergossen und gesteinigt, wenn es lesen will, wenn es lesbisch ist und wenn es beispielsweise in die Politik möchte.
Ja.
Wer den Unterschied zwischen dem muslimischen Mädchen in Israel und dem muslimischen Mädchen in Gaza, in Kabul und in Teheran oder in Syrien jetzt nicht benennen kann, wer diesen Unterschied wie Milo Rau nicht benennen kann, der ist ein moralisch korruptes Drecksschwein. Ganz klar, das muss ich so sagen. Das geht, er ist moralisch, demokratisch und politisch total verkommen. Wer diesen Unterschied nicht benennen kann, will oder sieht, und das wollte ich eigentlich in der Sendung rüberbringen, und wurde totgeschlagen von einer islamofreundlichen Schiene, die eben zeigt, wie stark der Islamismus Frauen vergewaltigt, auch sprachlos macht. Glücklicherweise wurde ich gerettet, und ich glaube, das ist unsere einzige Zukunft, durch eben den sehr klugen Kai Diekmann und den noch klügeren Moderatoren Fleischhacker, der seine Aufgabe hervorragend geleistet hat.
Ich muss ein paar Dinge sagen. Also du wurdest natürlich nicht totgeschlagen und du brauchtest auch keine Rettung. diese Sendung, ich weiß gar nicht, ob in Deutschland und in der Schweiz die so bekannt ist, in Österreich ist sie wahnsinnig bekannt. Und in der Schweiz und in Deutschland kann man die auch sehen in der Mediathek. Und ich empfehle das. Ich habe mir die Sendung angeguckt. Ich finde, ich mag diese Talk-Formate überhaupt nicht. Und ich gucke in Deutschland, also ich schalte nach 10 Minuten ab bei diesen Talk-Formaten, weil ich finde, es sind immer dieselben Gäste. Es ist immer gleich aufgebaut. Es gibt keine Kontroverse in dem Sinn oder kein Offenlegen von Kontroversen, wie ich sie bei dieser Talk im Hangar 7 jetzt schon mehrfach gesehen habe. Mhm. Und es liegt vielleicht daran, ne, dass ich mich auch im österreichischen Diskurs nicht so gut auskenne und jetzt auch die Personen, die Österreicherinnen und Österreicher, die da jeweils zu Gast sind, so nicht täglich mitbekomme. Ne? Ich habe da keinen Overload. Aber ich nehme wahr, Individualempirie, die Sendung, die ich gesehen habe, dass das eine spannende Gästeauswahl ist, eine kontroverse Gästeauswahl, auch durchaus mit Gästen wie von dir aus der Schweiz oder aus Deutschland, Kai Diekmann, du bist ja beides, ne? Mhm. Und ich finde, die Sendung da, ja, das war schon krass, ne? Also diese Gegenüberstellung der Positionierung, aber weißt du, das Publikum ist klug. Genau. Man muss das nicht. Mhm. Also es ist nicht so klug, dass es weiß, dass Trumpism ein Buch ist. Das würde ich dir dringend raten, wenn du sagst, wie ich in Trumpism gesagt habe, ne? Dass du jeweils sagst, ich habe ja schon vor 10 Jahren ein Buch geschrieben, das war ein Bestseller, das heißt Trumpism. Sowas würde ich wertschätzen. Aber ich weiß das natürlich und alle Hörerinnen und Hörer der Podcastin wissen das auch. Das entre parenthèses. Aber ich fand es spannend zu sehen, wie sind denn die Strategien? Ja. Der Leute, die sich da beteiligen.
Ja, und da ist das Publikum immer klüger.
Ja, also wir brauchen keine Einordnung. Und wenn du jemanden da sitzen hast, der als Botschafter Palästinas firmiert, ich fand das so gut, dass Kai Diekmann gesagt hat, ey, mach mal eine Lernfrage.
Ja.
Für wen genau sprechen Sie da? Hier. Und diese Strategie ist so clever. Ne? Mhm. Und die Strategien der 4 Personen, die waren so unterschiedlich. Und ich finde dich im Fernsehen immer wahnsinnig gewinnbringend und erfrischend, weil du mit purer Emotion in diese Runden gehst, dadurch natürlich dich auch angreifbarer machst. Nicht nur in der Runde, sondern auch im Publikum. Ne? Das ist so. Ich kann mir vorstellen, wie viele Zuschriften du bekommst. Aber ich sage dir, du hast dadurch auch viel Sympathie.
Absolut.
Weil dieses du bist immer mit Herz. Ja. Herz und Hirn und Busen, setze ich hinzu, ne? sind da und du schmeißt dich da rein. Und für mich ein Höhepunkt, und ich saß auf dem Sofa und habe geklatscht, war, als dir Palästinenser ins Wort gefallen ist und du gesagt hast, ich weiß, sie sind es nicht gewohnt, Frauen aussprechen zu lassen. Ja. Das war ein Höhepunkt. Und auch wenn du in dem Moment keinen Applaus bekommst, natürlich nicht, du kriegst den Respekt.
Ja, ja, ja.
Und von daher sage ich nur, also vielen Dank, dass du das machst. Ich kann mir vorstellen, wie stressig das ist im Vorfeld, wie stressig das ist im Moment und wie stressig das ist in der Nachbereitung, im Löschen vieler, vieler Botschaften, die du bekommst, gehe ich von aus.
Es war, es war unglaublich. Hallo. Ich kriegte auch enorm viel Support. Also das Publikum ist viel klüger. Ich rede einfach nur von dem, also genau, die Emotionalität habe ich überhaupt nicht im Griff gehabt. Und ich fand es sehr erstaunlich, dieses Erlebnis zu haben. Das passiert mir nicht mehr so oft. Ich bin da wirklich viel professioneller geworden. Also wenn du denkst an die Sendung auch im Talk im Hangar im Januar über Trumpism, da war ich ja mit Professionellen, also den Journalisten und so, da war ich wirklich exzellent, habe ich auch ganz
da
klar
fand
geredet,
ich die so
reden können. Ja, da war ich wirklich brillant.
Nach einer halben Stunde brannte der Screen. Da warst du frei. Ne? Am Anfang
genau.
Hast du ein bisschen Rücksicht genommen noch.
Ja,
ne?
Aber
und danach
dann war ich frei.
Warst du dich frei.
Aber diese Unfreiheit, diese geballte Männermacht, dass die mich wieder fast überwältigt hat, fand ich spannend als Erfahrung im Nachhinein. Also das fand ich.
Und
fand
weißt
ich
du, als hätten wir eine ausgeklügelte, über Wochen vorbereitete Choreografie. Das ist genau das Zitat von Audre Lorde. Ne? Wenn wir sprechen, haben wir Angst, dass unsere Worte nicht gehört werden. Oder sie nicht auf Wertschätzung stoßen. Ne? Aber es nützt uns nichts. Und es kostet viel. Es kostet viel Kraft.
Und wir müssen
weiterreden. Und es
weiterreden.
Ist gut. Du musst es
das
halt trotzdem machen. Ne?
Ja, ja. Ich fand das Zitat auch exzellent. Zum Thema hat wahnsinnig gepasst. Weshalb ich die Geschichte auch erzählte, ist, weil ich eine der schönsten Vernissagen in der Buchhandlung zum Buch von Marianne Feder, Die Kur, über die Rabbi Elli, ich bin ja totaler Fan von der Rabbi Elli, ein Krimi, eine absurde Konstruktionen. Ich bin ja ebenso Fan von Marianne Feder wie auch von Isabel Rohners Krimi. Also das ist, und daher hätten wir die Vernissage gehabt in Zürich, in Bahnhof Stadelhofen. Und die musste ich kurzfristig eben wegen Krankheit, Krankheit wegen dieser Sendung absagen. Also ich behaupte wegen dieser Sendung einfach, weil es tatsächlich so ist, dass Menschen oft niedergeschlagen werden, auch mit Krankheiten, wenn sie psychisch angespannt sind. Und ich finde, diese Sprachlosigkeit, die ich wieder erlebt habe, die war aber extrem wichtig, um mich quasi krank zu machen, aber mir auch wieder enorm viel Kraft zu geben, jetzt nach dem Kranksein zu sehen, genau wie dein Eingangszitat von Audre Lorde, das Weiterreden, pflegen und rausgehen und wagen, sich kurieren, sich pflegen, aber dann mit 50-facher Kraft in die Öffentlichkeit zu treten. Und das ist eine gute Erfahrung, empfehle ich allen.
Ja, da hast du absolut recht. Da hatten wir sehr unterschiedliche Prozesse und Themen in den letzten 2 Wochen. Du hast gearbeitet, beziehungsweise musstest die Arbeit verdauen, im wahrsten Sinne wahrscheinlich. Ich hatte Urlaub und hatte das große Vergnügen, 2 Wochen durch Nordspanien fahren zu können und mir da viele Städtchen anzugucken, mit vielen großartigen, warmherzigen Menschen in Kontakt zu kommen, viel Kunst auch mitzubekommen, das ist toll. Festzustellen, dass es sehr unterschiedliche Infrastrukturen gibt übrigens, wenn man an Schweiz, Österreich, Deutschland denkt, gerade an den Autobahnen. Hey, die nordspanischen Autobahnen, vom Rest Spaniens weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die nordspanischen Autobahnen haben keine öffentlichen Klos. Es gibt keine Klos, es gibt auch keine Tankstellen an den Autobahnen, muss ich mal abfahren von der Autobahn. Es gibt keine Toiletten, es gibt Parkplätze. Du kannst dir vorstellen, was da passiert. Ne? Die ganzen Jungs stehen da am Zaun. Das ist ein absolut sexistisches Problem. Ne? Also
Infrastruktur. Oh, sehr spannend. Ey, das genau du, wie das der öffentliche Raum strukturiert wird. Sehr spannend. Davon liest du nirgends in den
Tourismus. Nein, und weißt du warum? Weil es heißt, naja gut, ist also Klos, also entweder darüber spricht man nicht und naja, also die Frauen werden schon irgendwie eine Lösung dafür finden, wie Frauen ja immer für alles Lösungen finden. Indem sie von der Autobahn abfahren, ne, irgendwo halten müssen oder sich einen Busch suchen. Aber an der Autobahn geht es nicht. Also du kannst dich da nicht öffentlich auf eine Wiese setzen, wenn da 20 nein. Truckfahrer urinierend neben dir stehen. Das glaube ich einfach nicht. Aber es ist ein frauenpolitisches Thema. Ne?
Sehr spannend. Sag ich das, sehr spannend. Müssen wir in jeden Tourismusführer aufnehmen.
Sie haben echt ein Problem.
Und Spanien hat ja, also die spanische Bevölkerung, respektive nicht Bevölkerung, die Spanier und Spanierinnen haben mit 12 Punkten für die große israelische Sängerin Yval Rafael am ESC gestimmt. Ausgerechnet Spanien, dass sich dessen Regierung sich durch einen grassierenden Antisemitismus auszeichnet. Also es ist ein Vergleich gefallen mit der Vertreibung und der Ermordung der Juden unter Isabella der Religiösen, oder? Im irgendwie, was war das, 1491 oder so, wenn ich mich nicht
Isabella
ganz
täusche. Isabella
Cattolica. Ja, genau. Das aber ausgerechnet das Publikum des ESC, und das müssen wir schon noch besprechen,
ja,
das Publikum des ESC ist ja wirklich queer, diverse, links und so. Die haben alle für Israel gestimmt. Also die Mehrheit, also ausgerechnet aus den Ländern, deren Regierungen die dreckigsten Antisemiten stellen, kriegte Israel 12 Points. Und das fand ich erstens mal ein ganz wichtiger Entscheid. Also eben das Volk ist viel besser oder quasi die Leute sind viel besser als ihre Ruhe.
Ich habe dazu noch was.
Und noch einen, nur ganz kurz einen Satz. Ich fand natürlich, alle haben Basel gerühmt als Austragungsort für ESC. Ich fand, die Moderatorinnen waren auch klasse, aber ich fand natürlich extrem niederträchtig der Moderatorinnen, dass sie nicht einmal zu Yval Rafael hingingen, die beste Sängerin in diesem ESC, und sie interviewten. Und dass das kein Thema ist, finde ich auch ein Skandal.
Ein Skandal. Ich kann direkt noch einen draufsetzen, denn, also ich gucke ESC, seit ich ein Kind bin.
Ja, ich auch.
Und
ich habe noch viel länger.
Ja. Dieses Jahr ESC geguckt. Ich gucke auch ESC gerne mit Menschen zusammen. Beispielsweise, ich habe lange in Köln gelebt. Da gab es immer eine ESC-Party von meinem lieben guten Freund Gerd Bührmann und Thorsten Schlosser zelebriert, die dann jeweils auch so die Highlights der ESC-Songs der letzten 60 Jahre zum Besten geben und gaben. Sehr schräg. Geil. Und anyway. Ich habe ESC geguckt, und zwar in Spanien. Und jetzt sage ich dir, wenn du sagst, na, die spanische Regierung ist so antisemitisch. Ey, vor der Übertragung des ESC kam im spanischen Fernsehen eine Einblendung, also schwarzer Bildschirm, weiße Schrift: Wir fordern Gerechtigkeit für Palästina. Punkt.
Oh.
Nicht 7. Oktober und Hamas und gibt die Geiseln frei, sondern das wurde eingeblendet im spanischen Fernsehen.
Ausschluss aus der EU.
Dann, ich sage, ESC im spanischen Fernsehen ist eine Strafe, denn diese Kommentatorin und der Kommentator haben durchgequatscht die ganze Zeit.
Also über den Gesang nee, hinweg,
da nicht,
haben sie doch tatsächlich mal die Schnauze gehalten.
Selbst bei der Punktevergabe haben sie einfach durchgehend gequatscht. Durchgehend. Wahnsinn. Es war brutal, brutal, brutal. So, jetzt, was passierte? Ihr wisst das alle, ne? Die einzelnen Beiträge werden anmoderiert in einem netten Filmchen, wo die Schweiz vorgestellt wird. Aha. Und so war es bei Yuval Rafael auch, der Israelin. Da wurde ihr Filmchen eingespielt. Aha. Und die Kommentatorin und der Kommentator haben kein Wort darüber, verloren kein Wort, keine Silbe, dass Yuval Raphael das Nova Festival überlebt hat, dass sie es unter den Leichen ihrer Freunde überlebt hat und was ihr Lied aussagt, ne, was der Kontext ist. Kein Wort. Also man erfuhr, ne, das ist eine Sängerin aus Tel Aviv und jetzt singt sie gleich ein Lied. Naja, also wir gucken mal. Ja, also das Wetter ist irgendwie auch ganz nett und so. Ne? Es war krass, das war krass.
They shall rot in hell.
Ja. In Deutschland war das nicht der Fall, ne? Das war das Thema. Ne? Das war, und auch,
ja, aber bei BBC war das auch kein Thema. Also ich habe sie ja in einem irischen Pub in Wien ziemlich einsam gehört, nachdem alle meine queeren Freunde und Freundinnen nicht wirklich in Partystimmung waren wegen diesem ganzen Israel, innerisraelischen Scheißdiskurs. Entschuldigung,
ich weiß auch ehrlich gesagt, ja. Nee, also ich habe das schon mal gesagt, aber ich weiß nicht, ob das Publikum tatsächlich in Anführungszeichen queer ist. Ich nehme wahr, dass das Publikum aus vielen Homosexuellen, aus vielen Schwulen, aus vielen Lesben besteht, aus vielen Menschen wie ich.
Die einfach gerne Spaß heterosexuell. Haben.
Ich gucke das aber einmal im Jahr. Entschuldigung, ich freue mich auch und ich finde es interessant und ich gucke das vielleicht auch ein bisschen aus, weiß nicht, soziologischer Brille, wie sich auch Frauenbilder verändern. Und ich fand das, also man sieht immer nur das, was man sehen will, das ist mir schon klar. Aber ich fand bei diesem ESC positiv, es gibt wieder Frauen, die wie Frauen aussehen, also die Arsch oder, haben. Und
oder Pornostars.
Also, sorry, daran müssen wir noch arbeiten. Ne? Aber zum Beispiel Dänemark und Malta.
Eben, das war Dänemark, war ich wurden, komme.
Nein, das war Finnland. Aha, aber okay. Dänemark und Malta mit ihren, Entschuldigung, also von Taylor Swift hat das irgendwie, glaube ich, eingeführt, dass Frauen in Badeanzügen auftreten, ne, und hochhackige Nuttenstiefel und dann so Badeanzüge. Das haben ja mehrere gemacht. Ne?
Ja.
Aber die wurden ja absolut abgestraft. Also das Publikum kann damit offensichtlich nichts einfangen. Meine These kommt sofort zum Ende und dann kommt der Abgrund, weil Finnland ja, relativ hoch gerankt wurde. Und die war ja genauso, also das war
eben
wirklich
ich
Porno,
komme,
oder?
Ja, ich komme. Mhm. Ja, die ritt dann auf dem Mikrofon, für alle, die das nicht gesehen haben, aber so auf einem riesen Mikrofon.
Aber es gibt, also ich kann mich an kaum ein Jahr erinnern, wo ich noch Wochen nach dem ESC Ohrwürmer habe von Liedern vom ESC. Und das ist schon, leider ist das, der eine Ohrwurm ist leider Badu Badu Bastu, ne, von den Schweden, das ist wirklich furchtbar, vor allem wenn Kinder so im Umfeld ist, die singen das ja alle, ne, dieser Sauna-Song.
Ah, den kenne ich,
Yksi, Gaxi, Golma, Sauna. Ja. Naja, gut, aber ich fand den israelischen Beitrag, fand ich unfassbar toll. Mhm. So, ich habe eine gute Nachricht. Mhm. Darf ich eine gute Nachricht bringen?
Mhm. Ja, ja.
Und ganz spannend. So, der neue Weltverband des Boxsports. Das ist World Boxing. World Boxing umfasst als Dachverband 106 nationale Boxverbände auf 5 Kontinenten. Also das ist jetzt wirklich mal ein Weltverband des Boxsports. Die haben angekündigt, ab sofort, also ab 1. Juni, verpflichtende Geschlechtertests einzuführen, neben dem Test von Gewicht, ne, zur Eingliederung in diese Boxkategorien und neben dem Test des Alters, jetzt also auch PCR-Tests, das macht man über so einen Nasen-Mund-Abstrich, dauert 5 Sekunden, um einmal festzustellen, weiblich, männlich, das machen sie ab sofort mit dem Ziel, Sicherheit und Fairness für Sportlerinnen und Sportler zu garantieren. Das ist richtig gut. Und World Boxing ist bereits der zweite Weltverband, nach den Leichtathletinnen und Leichtathleten, die das eingeführt haben und jetzt einführen. Und das ist ganz, ganz wichtig, um Sport auch attraktiv zu halten. Und das wird sich direkt auswirken, auch natürlich auf die nächsten großen weltweiten Wettkämpfe, Weltmeisterschaften natürlich auch, aber auch die nächste Olympiade, die 2028 in L.A. stattfindet und wo es eben dadurch auch gewährleistet ist, dass nicht mehr zwei Personen mit XY-Chromosomen, Frauen, die ihr Leben lang trainiert haben, vor Publikum die Fresse polieren, unter Jubel der Presse. Mhm, setze genau. ich hinzu.
So. Genau, es ist ein Jahr, also du sprichst auf Imane Khelif ein, deren Resultate, Testresultate jetzt tatsächlich als männlich, als XY-Chromosomen ausgewiesen wurden. Und von jetzt an sollen Frauen, die nicht als Frauen geboren wurden, sich nicht im Frauensport aufhalten. Eine Saga, in der die mächtigsten Funktionäre des Sportes so sehr von der Gender-Ideologie verführt wurden, wie das IOC letzten Jahres und der Lüge verfallen waren, dass Weiblichkeit sich auf ein paar belanglose Passdetails reduziert werden könnte. Die Lüge, all das ist jetzt aufgehoben. Ich hoffe, es reicht bis 2028, weil ich denke, also diese Testresultate hätten wir auch schon vor einem Jahr haben können.
Absolut.
Und es gibt keine Konsequenzen für Bach, für all diese korrupten Funktionäre, die sich haben kaufen lassen, die sich haben einlullen lassen. Es gibt keine Konsequenzen für all die Journalisten, die Frauen beschimpft haben, die gewagt haben zu sagen, der neue Boxweltmeister im Frauensport ist ein Mann. Also ich wurde auch in der eigenen Familie totgeschrien und es gibt keine Entschuldigungen, es gibt keine Verantwortungen. Ich finde schon, es ist eine gute Nachricht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin nicht bereit, die große Vergeberin zu sein. I want to see some heads rolling. Ja. Ich will ein paar Köpfe rollen sehen. Ich habe die Schnauze voll, eben wie auch beim Supreme Court Urteil, dass Frauen Frauen sind. Ich habe so genug, keine Entschuldigung zu hören und nicht die Köpfe rollen zu sehen. All derjenigen, die unter einer totalitären Ideologie Frauen wie mich Preise, Posten, Karriere gekostet haben. Das ist wichtig.
Es braucht auch eine Entschuldigung an die Boxerinnen.
Ja.
Da haben Frauen Geld verloren. Wir haben in einer Podcast-Folge sehr ausführlich auch über diesen Geldaspekt und der Prämienaspekt der verschiedenen Länder gesprochen. Das ist alles nachzuhören, muss ich hier nicht wiederholen. Aber die formal Zweiten, das müssten jetzt die Ersten sein. Das heißt, ja. Es braucht offizielle Entschuldigungen und Khelif muss die Medaille abgeben und Kim, ne, heißt der andere, ebenso. Das braucht es. Und es braucht eine Thematisierung, dass auch eine Frau den Startplatz verloren hat bei Olympia, dadurch, dass ein Mann bei den Frauen startete, die gar nicht erst die Chance hatte, ihre Arbeit zu Öffentlichkeit und zu Geld zu machen.
Mhm.
Das braucht es. Und weißt du, mir standen die Haare wieder zu Berge, der Tagesspiegel, ne? Schrieb doch tatsächlich darüber, dass sich der Weltboxverband mit dieser Entscheidung bei Trump anbiedern würde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, Trump wirklich macht wirklich viel Scheiß und man kann wirklich über ihn auch als Person ganz, ganz viel Negatives sagen. Will ich das in jeder Satire-Sendung sehen? Nein, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt schon satt. Aber Trump als Ausrede zu nehmen, ne, wenn Trump etwas gut findet, muss das ja schlecht sein. Das geht nicht.
Das ist jenseits der Wissenschaft, der Vernunft,
der Klugheit. Auch der schrecklichste Mensch der Welt kann in gewissen Punkten richtig liegen.
Also wichtige Politiken machen. Da möchte ich gerade ansetzen, weil in den Tagen wurde ein Buch, also in den USA wird das breit behandelt, hier in Europa natürlich nicht und falsch oder viel zu spät. Es heißt The Original Sin. Es heißt Die Erbsünde und ist von zwei demokratischen Journalisten verfasst, einem CNN-Moderator und einem Axis-Journalisten. Original Sin, die Erbsünde. Und es geht darum, wie Biden quasi die Demokratie, also Joe den Biden, wie Joe Biden. Biden.
Ne? Ja. Ja, das ist immer schwierig, Biden. Ne? Biden ist ein deutsches Wort. Ne?
Aha, okay, deshalb korrigierst du mich, ja, habe ich wieder gedacht. Ja, ja. Danke für die Unterbrechung und für nichts. Joe Biden, wie Joe Biden und sein Clan, wie Joe Biden und sein Clan die letzten 4 Jahre die Demokratie belogen haben und diese Lüge über den Gesundheitszustand des Präsidenten weitreichende Konsequenzen hatte für die amerikanische Außenpolitik und natürlich Innenpolitik. Es sind 2 linke Journalisten, die dieses Buch geschrieben haben, natürlich zu einem Zeitpunkt, als Joe Biden überhaupt keine Macht mehr hatte. Sie haben dieses Buch nicht geschrieben, währenddem Joe Biden der wichtigste Mann des Westens war und sein Clan. Mm. Und ich habe jetzt stundenlang, tagelang in meinem Bettlager mich mit dem Buch auseinandergesetzt. Es ist auf Spotify gratis hörbar, als Buch hörbar. Und die Befunde sind erschreckend. Es ist tatsächlich so gewesen, dass der Joe Biden Clan im Dienst totalitärer Machtstrukturen die Öffentlichkeit vor die Nase herumgeführt hat. Also dieses Lügen nicht nur über den Gesundheitszustand des Präsidenten, sondern über die, wer eigentlich das wichtigste Land im Westen in diesen letzten wichtigsten 4 Jahren regiert hat, dass diese Frage nie recherchiert wurde, dass das tatsächlich in die Annalen eingehen wird als Untergang des westlichen Kapitalismus. Weil die Wahl zwischen Joe Biden und Donald Trump war, wie ich immer gesagt habe, eine Wahl zwischen Pest und Cholera, die sich jetzt bestätigt, weil der Westen mit den USA und dem gegenwärtigen Präsidenten Trump, außer in einigen Fragen, wo wir uns als Feministinnen einig sind, beispielsweise Women in Sport, aber dass der Amerika und der Westen mit diesem Präsidenten Trump am Arsch ist. Ich weiß, ich rede heute sehr Klartext, aber ich habe auch sehr viele amerikanische Podcasts gehört. Die sind auch viel offener, wenn es darum geht, mal Klartext zu reden.
Ich weiß es auch noch nicht. Ne? Also ich meine, momentan bringt der auch die Auswirkungen, spüre ich persönlich auch, wie wir viele alle wahrscheinlich auch, wenn wir auf unsere wenn wir Fonds haben, wenn wir Rücklagen haben, gucken, ne, diese Schwankungen, das ist schrecklich und das ist natürlich, das ist krass und das gefährdet auch einfach.
Ich habe noch einen weiteren Punkt zu Trump, also weshalb Trump so gefährlich ist. Nur noch
aber
kurz
der Punkt,
zu Biden
also einfach, ja, genau, ein Satz noch dazu. Also die Positionierung in Richtung steigendem Islamismus, ne?
Ja.
Da sehe ich durchaus auch Chancen durch so einen Präsidenten.
Genau.
Ne?
Ja, aber das stimmt eben nicht. Das ist eben das Problem. Okay. Ich habe ja auch gemeint, Trump sei gut gegen den Islamismus und sei gut für Frauen im Sport. Für Frauen im Sport hat er, also für Frauenrechte, quasi biologische Frauenrechte, da hat er sein Wort gehalten. Punkto Islamismus ist Donald Trump, wie ich jetzt eben als gute Rechercheurin, die sich unterscheidet von allen Leitmedien, die wirklich die wichtigen Themen nie thematisieren, herausgefunden habe. Trump und Katar sind eine verheerende Verbindung und sind natürlich ein islamistisches Bündnis. Trump und Katar sind eine enge Verbindung eingegangen und niemand hat sich darüber aufgeregt. Katar hat Amerika in den letzten 4 Jahren auch unter Biden kaufen können, weil eben Biden ein seniler Präsident war und der Biden-Clan auch pro-islamistische Politik, Außenpolitik betrieben hat und innenpolitisch, pro-islamistische Innenpolitik betrieben hat durch die Identitätspolitik. Und das ist mal ganz, ganz wichtig, ganz kurz auseinander zu kabüseln. Weil Katar hat in den letzten 10, 15 Jahren Milliarden Investitionen in Universitäten, Thinktanks, Sport und Kultur geleistet. Es gibt millionenschwere Lobbyisten im Kongress, die auch die Blut- und Boden-Evangelikalen, oder, auf die man immer setzen konnte, wenn man Israel verteidigen wollte, zum Beispiel der Graham, die den gekauft haben. Und das zeigt ein neuer Podcast von Barry Weiss, mit dem Titel «Wie Katar Amerika gekauft hat». Wir haben schon öfters über Katar geredet. Sehr spannend. Und jetzt Trump, was hat Trump gemacht? Also eben, wir haben auch nie darüber geredet, dass die größte US-Militärbasis, sehr verehrte Damen und Herren, die größte US-Militärbasis liegt im Katar, also im Nahen Osten, die größte US-Militärbasis im Nahen Osten liegt in Katar. Und das nicht erst seit einem Jahr, sondern seit 4, 5 Jahren. Leute, habt ihr doch alle Tassen im Schrank? Und ihr redet von Faschismus, wenn Elon Musk seinen Arm rechts hochhebt? Und wir hören davon überhaupt nichts? Hast du das gewusst, dass die größte US-Militär ausgerechnet in Katar, diesen Hamas-Muslimbrüderschaft, Hezbollah und jetzt den IS-Staat finanzierenden islamistischen Eroberungsfeldzug, das ist quasi der Antikreuzzug gegen die Christen, dass da die US-Militärs sitzen und jede kritische Berichterstattung über Katar unterbinden. Katar schaltet Milliarden in den New York Times und Washington Post, also in allen Legacy, sogenannten Anführungs-Legacy-Media. Katar hat seit dem Aufbau von ExxonMobil, seine Flüssiggas-Energiereserven, hat Katar eigentlich den Westen viel stärker unterwandert, als dies die Volksrepublik China jemals könnte. Also wir sind eigentlich finanziert von Katar. Das haben wir ja schon diskutiert mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, wo es auffällig wurde, wie still die Journalisten waren. Oder es gab ja zwischendurch Dokumentationen, bla bla bla. Also jetzt Trump und Katar sind eine noch engere Verbindung eingegangen. Er hat ja ein goldenes Flugzeug gekriegt von Katar. Amerika wurde von Katar aufgekauft und niemand hat es gemerkt, selbst ich nicht wirklich. Also ich gebe 3 Punkte. US-Militärbasis, Milliarden in Investitionen in Universitäten, Thinktanks, Lobbying, Medienmacht über Al Jazeera und Co. Al Jazeera, der schlimmste antisemitische Sender seit Goebbels, und das symbolträchtigste Geschenk eines 400 Millionen Dollar Jets an Donald Trump. Das sind die totalitären Faschismusthemen, die jetzt beackert werden müssen. Weil die Komplexität, die Ambiguität wirklich offengelegt werden muss der amerikanischen Außenpolitik auch gegenüber Israel. Und deshalb sage ich ja, weil ich habe gemerkt, ich habe ja immer plädiert, ja, Trump wird die, weißt du, wir müssen, Kamala Harris ist die Islamofaschistin, oder, also die ist dort extrem nah, die wird die finanzieren und so. Und ich habe einfach jetzt realisiert in den letzten Monaten, es ist nichts passiert. Der Druck auf die Hamas, auf die Hezbollah, auch auf Syrien, nichts passiert. Und dann habe ich mich gefragt, ja, also alle reden von Trump als Puppet von Russia. Trump is a puppet from Qatar. Und darüber müssen wir dringend reden. Dann sind wir wie Schuppen vor die Augen gefallen, weshalb die Nahostpolitik, also vom Außenminister, zwar immer noch auf der Seite von Israel steht, aber ganz wirklich in der konkreten Politik hier überhaupt nichts gemacht wurde, nichts vorwärts gemacht wurde. Es gibt keinen zweiten Abraham Accord, weil der Abraham Accord wurde auch mit Saudi-Arabien geschlossen und nicht Katar, weil Saudi-Arabien und Katar sind große Konkurrenten. Also habe ich jetzt die ganze Weltpolitik neu gemischelt und realisiert, Leute, wir werden von ein paar Clans regiert. Einmal ist es der Biden-Clan, der dann abgelöst wird vom Trump-Clan. Und im Nahosten sind eh nur Clans an der Macht, die sich so mehr oder weniger in Schach halten, dann wehe, wenn sie zusammenschließen, oder? Also wenn sie gegen Israel schießen, dann ist ein Riesenproblem. Aber es braucht eine ganz andere Berichterstattung, cui bono puncto Investment, Kapitalismus und geopolitischen Strategien. Und das hat mich erinnert daran, an die Angela Merkel, die wir ja auch so ein bisschen in den Himmel gelobt haben, also ich viel weniger als du.
Das möchte ich gerne nachgewiesen haben. Also das ist in dieser Pauschalität. Ich sehe viel Positives an Merkel, das ist richtig, nach wie ja. vor. Und sie fehlt mir auch in ihrem
Einfach
Stil.
In der Art. Ja, genau, in der Art. Ja, aber wenn wir dann
und als Vorbild auch.
Wenn wir auf die konkrete Politik von Angela Merkel gucken, in dem Russland-Deal, ist es genau dasselbe, ist es genau derselbe Pakt mit dem Teufel, den Trump mit Katar eingegangen ist und Angela Merkel, mit Putin, mit
der
Russin,
also,
sage ich schon.
Ich finde das hochspannend und mir fehlen jetzt mal wieder ein bisschen die
Fakten.
Die Argumente und das selber vorbereitet gewesen sein auf dieses Thema. Aber ich möchte einen Punkt nehmen von dir, nämlich das, was ist Aufgabe von Medien, ne, des kritischen Guckens. Und eben nicht zu sagen, ne, ihr bietet euch Trump an wegen dem Weltboxverband, sondern einfach differenziert immer zu gucken, worum geht es im Besonderen und was macht Trump. Auch da wieder, ne, ich spreche oft von Ankündigungspolitik versus Handlungspolitik.
Ja.
Auch das ist ja etwas, also Trump ist pure Ankündigungspolitik. Ne?
Ja, außer den Frauen im Sport. Frauen im Sport, das ist der erste Executive Order, der hat funktioniert.
Richtig, aber dann zu gucken, nicht so sehr über Ankündigungen zu berichten, sondern über das konkrete Tun, die konkreten Deals, das wäre wichtig. Das wäre so mein Kompromissübergang zu etwas vielleicht unterhaltsam zum Abschluss. Wärst du einverstanden?
Zum Abschluss.
Hast du noch was?
Ich möchte einen Satz reinbringen.
Gerne.
Es geht nicht an, dass wir von den Leitmedien ganz klassisch entlang den ideologischen Linien redaktionelle Firewalls haben, die gegen unbequeme Wahrheiten funktionieren.
Richtig.
Deshalb habe ich Biden erwähnt. Die ganze Lügerei über Biden und den Clan, auch die Verursachung von zwei Weltkriegen, also von zwei großen Kriegen, die ist indirekt auf diese Lügerei rund um Biden und seinen Clan auch situiere. Diese Lügerei auch um Trump, respektive um die Milliardeninteressen von Trump nicht in Russland, sondern in Katar, also die fehlenden Recherchen bezüglich Katar, das muss aufhören, weil wir an einem Punkt gelandet sind in den westlichen Öffentlichkeiten, die sich quasi in Selbstmordmanier gegen die Demokratie auswirken. Dazu würde auch Friedrich Merz gehören, dessen Lügenpolitik, also Ankündigungspolitik, zu einer Wahl geführt haben, die überhaupt nichts mehr mit der jetzt real wirksamen Politik in Deutschland und Europa zu tun haben. Das finde ich schon auch noch wichtig zu erwähnen.
Also, man merkt natürlich, du bist Journalistin durch und durch und du hast ja auch über 25 Jahre die Ausbildung der der zukünftigen Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten in der Schweiz gestaltet. Ne? Du warst dafür zuständig an der Schweizer Journalistenschule. Man kann es nicht oft genug sagen. Ne? Nichtsdestotrotz ist mir das zu pauschal. Also ja, selbstverständlich, ne? Ankündigungspolitik bei Merz, ne? Niemals Schulden und dann direkt Schulden vor seiner Wahl. Voll bei dir. Also Analyse teile ich. Aber jetzt zu sagen, davon haben wir überhaupt nichts, da ist die Regierung schlicht noch nicht lang genug im Amt. Also wir haben noch nicht mal die Aufstellung jetzt, die passiert gerade, der Ministerien. Ja. Also von daher finde ich schon, es gehört zur Fairness, nicht zu sagen, das ist jetzt gar nicht so. Es kann sein, dass das gar nicht der Fall sein wird. Ne? Mhm. Aber da würde ich schon sagen, nee, da muss man einer Regierung auch einfach ein halbes Jahr Zeit lassen.
Die Podcastin Isabel Rohner und Regula Stempfli haben zwei wichtige Themen in den letzten Jahren. Wir haben unzählige, ganz kluge Themen, aber zwei wichtige Themen immer wieder besprochen. Das ist die Sicherheit von Israel, respektive der Kampf gegen Antisemitismus auf allen Ebenen, weil Antisemitismus führt direkt zur Vernichtung auch von Frauen, ist auch Antifeminismus. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wir haben immer in der Die Podcastin uns eben für Frauen gewehrt.
Ja. Ja.
Und die rein die Nominierung von, also Friedrich Merz hat schon versagt gegenüber Israel, indem er einen Anführungszeichen harten Kurs gegen Israel angekündigt hat und das offensichtlich auch weitertreibt, wie mit dem Waffenembargo von Baerbock und Habeck dazu mal. Es zieht das offensichtlich weiter. Also das ist eine konkrete Politik, das ist eine verheerende Politik, das ist entsetzlich. Und punkto Frauen mit der Nomination oder der Möglichkeit einer Queer-Beauftragten, die so links ist und so viel Budget kriegt wie alle gestrichenen Meldestellen und Beratungsstellen zusammen, oder? Also das ist ein Posten, und wir wissen aus der Podcast in der letzten 2-3 Jahre wissen wir, wie entscheidend die Verwaltungsposten, die einzelnen Ministerien besetzt werden, welche Schwerpunkte sie kriegen, weil über die Verwaltung die ganze Diskriminierung und die Sprechaktpolitik auf die Frauen niederprasselte,
weißt
in Deutschland.
Du, und da muss ich sagen, du hast recht, aber der Posten einer Queerbeauftragten ist nicht das Problem. Jetzt bin ich der Meinung, der festen Überzeugung, ne, als Vertreterin der Vorstellung eines schlanken Staats, ne, lieber Staat, you had one job, nein, nicht nur einen, aber du hast gewisse Jobs, die müssen funktionieren, bevor du weitere Projekte machst. Darüber haben wir auch schon länger gesprochen. Ich finde, es gibt viel zu viele Beauftragte. Die jetzige Regierung hat gestrichen bei Beauftragtenposten, ne, die ja also 10.000 bis 11.000 Euro kriegen als Salär, plus dann Budgets, über die sie, das ist das, was du ansprichst. Ich hätte mir aber tatsächlich als Zeichen einer neuen Familienpolitik eine Beauftragte gewünscht, nämlich eine Beauftragte für Alleinerziehende.
Danke,
für
Alleinerziehende.
Das hätte ich mir gewünscht.
Ja.
Und von daher, ich bin da gar nicht happy mit, ne? Sophie Koch ist jetzt die neue Queerbeauftragte. Vielleicht macht sie ja was Gutes. Kann sein, ne? Kann sein. Auch da, lass uns mal gucken. Wahrscheinlich hast du auch da recht, aber ja. Aber ich möchte etwas zum Abschluss machen.
Und was Positives.
Und zwar, ich habe an dich gedacht. Nein, ich denke ja sowieso oft an dich, aber du hast mir mal von einem Bild von einem Cartoon erzählt vor einigen, wir machen das ja auch schon wieder seit 5 Jahren, eines kleinen Mäuschens, was vor einem großen Ozean steht und das Bein hebt und in diesen Ozean pinkelt.
Ja, genau.
So als Zeichen, also das Mäuschen sagt dann, dir habe ich es aber gegeben. So.
Sehr schön.
An dieses Bild musste ich denken bei der Verkündigung der neuen goldenen Schrumpelgurke, die ich an Stefan Maus vom Stern vergeben
möchte.
Sogar
Maus, sehr schön. Ja.
Ja, also die Verbindung hast du jetzt hergestellt, ne? Selbstverständlich. So, Stefan Maus kriegt die goldene Schrumpelgurke für die triefende Frauenfeindlichkeit in seinem Meinungsartikel, den er letzte Woche veröffentlicht hat im Stern, der den Titel trägt: Wer schützt die Kinder vor J.K. Rowling?
Glücklicherweise nicht mitgekriegt.
So, der Der Vorwand für diesen Artikel war, dass es eine neue HBO-Serienverfilmung von Harry Potter geben wird, ne, und jetzt die Hauptdarsteller bekannt gegeben wurden. Das ist so sein Vorwand, um einen Artikel zu schreiben, wo er mal so richtig vom Leder zieht und J.K. Rowling einfach alles vorwirft und eine Transphobie und alles rüsselbimpf, Rundumschlag. Hm. Ich möchte gerne einen Tiefpunkt aus diesem Werk von Stefan Maus, diesem jetzt preisgekrönten Werk von Stefan Maus, mit der goldenen Schrumpelgurke preisgekrönten Werk vorlesen. So, der Tiefpunkt, Zitat. Warum kriegt J.K. Rowling eigentlich den Hals nicht voll? Ich kann das nicht ohne lachen, ne?
Sorry, nein, aber ich finde es so, geil.
Es ist so geil.
Es trieft aus jeder Schwanzecke von Neid, Groll und Hass auf erfolgreiche Frauen.
Ja, genau. Okay. Also, warum kriegt J.K. Rowling eigentlich den Hals nicht voll von der permanenten Ausschlachtung ihres Superbestsellers? Warum gibt sie sich nicht einfach mal zufrieden? Mit über 600 Millionen verkauften Exemplaren weltweit und einem geschätzten Vermögen von etwa 1,1 Milliarden Dollar. Geht dann noch weiter? Aha. Die Antwort, lieber Stefan Maus, ist, weil sie es kann.
Yes, ja, wunderbar. Also eben der Maus, Nomen est Omen, entlarvt sich wirklich in jedem Wörtchen seiner Möchtegern-Abrechnung mit einer hochkompetenten, klugen, wunderschönen Frau, die wichtigste Kinderbuchreihe geschrieben hat im Anfangs 21. Jahrhundert.
Und wahnsinnig viel für Frauen macht. Ne?
Ja.
Sie hat Anwältinnen aus Afghanistan rausgeholt. Sie finanziert Frauenhäuser in Schottland. Sie finanziert Fonds, um Frauen vor Gericht zu unterstützen, wie beispielsweise For Women Scotland. Sie tut so viel für Frauen. Während Stefan Maus offensichtlich einfach ein bisschen Aufmerksamkeit haben wollte. In diesem Sinne, auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.